Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die French Open sind vorbei, die Rasensaison läuft, aber in der letzten Woche gab es dann auch in Deutschland noch ein großes Challenger-Turnier und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder wie immer bei der Challenger Corner Florian Heer, der Macher von TennisTourTalk.com. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Wo hast du das Finale gesehen, beziehungsweise wie viel hast du vom Finale der French Open gesehen?
Ehrlich gesagt, gar nicht viel, weil ich war richtig, richtig busy mit dem Neckar Cup.
Wann lief das Finale beim Neckar Cup? Also welche Uhrzeit? War das parallel?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, denn wir hatten leider in dieser Woche sehr großes Pech mit dem Wetter.
Ja.
Und im Gegensatz zum Châtrier haben wir ja kein Dach natürlich gehabt.
Ja.
Und dementsprechend war es auch wirklich spitz auf Knopf, dass wir am Sonntag dieses Finale überhaupt über die Runden kriegen. Und es war wirklich, glaube ich, 10 Minuten vor Sonnenuntergang. Das heißt, das Finale muss geendet haben ungefähr um 8:45, würde ich sagen.
Also parallel zum Finale der French Open.
Ja.
Waren trotzdem Zuschauerinnen und Zuschauer da?
Ja, also um es vielleicht mal zu erzählen, also wir hatten ja 10 Jahre Neckar Cup in Heilbronn.
Genau.
Und die gleichen Turnierveranstalter sind ja nun umgezogen eben nach Bad Rappenau, wo beim Tennisclub Bad Rappenau jetzt eben dieser Neckar Cup 2.0, wie man jetzt genannt hat, um eben weiter natürlich diesen Namen zu führen, aber eben mit einem neuen oder auf einer neuen Anlage ausgetragen. Grund war, dass die Anlage in Heilbronn am Trappensee wesentlich kleiner war und vor allem auch die Spielplätze, also die Courts selber, hatten an den Grundlinien wenig Ausläufe. Also wir hatten ja vor ein paar Jahren mal Dominic Thiem da und der stand da immer im Zaun, ne? Also wenn er retourniert hat. Und dementsprechend gab es natürlich, dadurch, dass sich das Spiel ja auch immer so weiter nach hinten verlagert hat, gab es eben auch die Überlegungen, hier eben auch Plätze zu finden. Nicht nur, dass die Anlage größer ist, sondern natürlich eben auch Plätze zu finden mit mehr Auslauf für die Spieler. Und das ist hier auch absolut der Fall gewesen. Der Center Court war auch sehr markant. Man hat da über so ein freies Feld geschaut. Ne? Also ich weiß nicht, man hat das wahrscheinlich in diesem Stream nicht wirklich gesehen, aber die ein oder anderen Bilder, wenn man da mal reinschaut auf Social Media, dann sieht man das dann. Also die Zuschauer haben und auch der Schiedsrichter im Endeffekt einen Blick auf eine freie Wiese, auf ein freies Feld. Ne? Also das ist schon, glaube ich, relativ unique. Und nachdem ja da auch immer wieder Abendveranstaltungen, Side-Events stattfinden, hat man auch da ein bisschen mehr Platz gefunden, hat das Ganze, wie wir in Bayern so schön sagen, ein bisschen griebiger gestaltet und das war dahingehend schon von der Anlage her, muss man sagen, wirklich eine Aufwertung, aber wie gesagt, hat leider ein vollkommenes Pech mit dem Wetter, denn es war wirklich typisches Aprilwetter. Viele Begegnungen mussten immer wieder angesetzt werden, die Spieler mussten wieder rein, sie sind wieder rausgekommen und so war das eben an dem Sonntag auch. Man muss aber sagen, dass die Zuschauer wirklich, wirklich tapfer waren und am Ende wirklich auch noch, ja, ich weiß nicht, vielleicht 100, 200 Leute tatsächlich dann am Ende noch bei diesem letzten Ballwechsel, sage ich mal, im Finale dann auch wirklich da waren, kurz vor Sonnenuntergang. Und Riesenrespekt da auch wirklich nochmal an die Zuschauer, denn das war wirklich nicht leicht und mit diesen ganzen Regenunterbrechungen. Aber insgesamt war das natürlich ein tolles Turnier, eine tolle Turnierwoche. Und leider hat er nur das Wetter nicht wirklich mitgespielt.
In Bad Rappenau wurde gespielt. 145.250 Euro war das Turnier dotiert und es haben ein paar Spieler mitgespielt, die dann auch schon bei den French Open vorher ausgeschieden waren. Luca Nardi war zum Beispiel dabei, Pablo Carreño Busta, Francesco Passaro, den wir gleich noch hören werden, Elmar Möller war mit dabei. Also es war ein richtig gut besetztes Turnier. Dazu dann Wildcards für Diego de Dura und Justin Engel. Die hatten allerdings mit der Entscheidung nichts zu tun. Justin Engel ist in der ersten Runde gegen Facundo Mena ausgeschieden und de Dura in der zweiten Runde gegen Emilio Nava aus den USA. Aber es gab trotzdem ein richtig gutes Turnier und am Ende mit einem Peruaner einen Sieger, der vorher so vielleicht nicht zu erwarten war. Aber Florian, der zu dem Zeitpunkt oder in der Woche Stadionsprecher gemacht hat und du hast die Presse dann auch noch gemacht, du hast ein paar Interviews mitgebracht. Und wir fangen an mit einem Spieler, mit dem wir uns schon oder mit dem du dich vor ein paar Wochen schon unterhalten hast in einer der letzten Ausgaben von Challenger Corner mit Dominik Stricker. Und da gab es eine ja quasi nationale Presserunde mit ihm und es ist ja einiges passiert dann jetzt auch. Die Trennung von seinem Coach Dieter Kindelmann etc. Er will jetzt neu anfangen, hat sich jetzt so langsam wieder auf die Challenger Tour hochgearbeitet und er war hier in der zweiten Runde, hat dort gegen Marco Topo verloren, musste im dritten Satz aufgeben. Und diese Presserunde, da hören wir mal rein, das sind knapp 10 Minuten.
Ja, dann herzlich willkommen in Heilbronn, wollte ich schon fast sagen, aber wir sind ja in Bad Rappenau. Ich habe gerade gehört, du warst in Heilbronn schon früher. Ja, das sind die ersten Eindrücke hier vom neuen Setting.
Ja, super. Ist wirklich schön hier. Die Plätze sind wirklich, wirklich top. Ich bin erst gestern angekommen, aber nein, ist wirklich extrem schön hier, ist extrem großläufig und das mag ich, wenn du viel Platz hast.
Genau, das war, glaube ich, ein Thema auch früher in Heilbronn, dass der Auslauf quasi auf den Plätzen auch nicht so hoch war. Ich weiß nicht, ob du dich an das Turnier noch genau erinnern kannst.
Ich mag mich gar nicht so erinnern. Wo war es damals?
In Trappensee hieß der Verein. Ein bisschen außerhalb von Heilbronn, da wo die Weinberge drumherum waren, genau.
Die Anlage ist schon kompakter. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber es sind wir. Also hier ist wirklich, ich habe auf den Matchplätzen noch nicht gespielt. Ich glaube, die sind schon ein bisschen anders, aber nee, es sieht wirklich, wirklich top aus.
Wie geht's dir? Gab ja auch immer so ein paar körperliche Geschichten in letzter Zeit. Wie ist der aktuelle Stand?
Alles gut jetzt, wirklich körperlich wieder alles auf dem guten Level und wirklich wieder happy, dass ich schmerzfrei spielen kann.
Es gab ein paar Veränderungen. Ich glaube, Didi Kindelmann, Rom war, glaube ich, letzte Turnier, genau, wo ihr zusammen gespielt habt. Wie sieht die aktuelle Situation aus?
Ja, im Moment ist ein bisschen eine Mischung zwischen Wochen, die ich mit einem Coach von Swiss Tennis mache, aber auch mal eine Woche mit einem Kollegen, wie jetzt hier diese Woche ist, da ist ein Kollege da und dann ist dann noch ein bisschen so eine Mischung, bis dann wieder jemand Fixes im Team ist.
Wer ist der Kollege?
Patrick Mettler. Ist ein Kollege von der Schweiz.
Mhm. Wenn man viel gelesen hat in den letzten Wochen, Monaten, gab es viele Sachen, die auch ein bisschen außerhalb des Tennis immer wieder diskutiert waren. Ist das eigentlich etwas, was dich irgendwie beeinträchtigt hat oder sagst du bist jetzt wieder, eigentlich kannst du es ausschalten und kannst dich komplett aufs Tennis konzentrieren?
Ja, ich glaube jetzt schon wieder. Es gab sicher eine Zeit, die nicht einfach war mit den ganzen Medien, aber jetzt ist wirklich alles wieder top und bin wieder voll auf dem Tennis.
Wo liegt der Moment so gerade so auch der Fokus drauf? Woran arbeitet ihr? Vielleicht auch, wenn du jetzt mit Swiss Tennis da auch unterwegs bist, gibt es so einen bestimmten Tennisfokus, den ihr setzt?
Ja, einfach im Allgemeinen wieder ein bisschen Matches zu haben, wieder auf dieses Niveau zu kommen, wo ich vorher war. Es wird auch von Woche zu Woche besser jetzt und ich bin wirklich wieder auf einem guten Level.
Jetzt sind wir so ungefähr ein Halbjahr, wenn du so ein bisschen die letzten 6 Monate Revue passieren lässt. Wie würdest du es zusammenfassen oder wo waren die Highlights, wo waren vielleicht die Bereiche, wo es nicht so gut
war? Anfang Jahr war sicher nicht leicht, aber jetzt, ich glaube, die letzten Wochen waren wirklich wirklich gut mit Franka Wedler, wo ich Halbfinale gespielt habe, dann auch Genf gegen Norri gespielt, der seit da wirklich seit da nicht mehr viel verloren hat und das ist auch gut zu sehen, dass ich da wirklich auch dran bin und jetzt ich hoffe, dass ich das so weiterziehen kann.
Hilft es dann auch gegen diese Top-Guys dann auch wirklich wieder zu spielen? Bringt das auch spielerisch einen dann auch wieder weiter?
Ja, sicher. Ich glaube, einfach mal wieder zu sehen, ob man diese Jungs da vorne noch ärgern kann und ob man da noch dabei ist mit dem Level, hilft sicher.
Wie hat sich denn das Tennis in der Schweiz verändert, wenn da jemand wie der Roger Federer nicht mehr da ist? Denn Wawrinka ist noch da, aber wie ist das? Ist da ein Lot oder jetzt eben kommen wir?
Ja, ich glaube, alle sind gespannt, was nach den zwei kommt. Die haben natürlich so viel gemacht fürs Tennis in der Schweiz oder machen sie immer noch mit Stan, der jetzt auch wieder wirklich gut Tennis spielt und das ist ja auch schön zu sehen und auch Roger, der immer noch im Tennis drin ist. Aber ja, ich glaube, die Jungen, wir sind da und wir probieren alle wieder dahin zu kommen. Damit wir dann irgendwie die sind, die alle hochschauen.
Wie schwierig ist das auch von den Medien, unseren Kollegen in der Schweiz? Also egal, wenn man sich in Deutschland im Tennis bewegt, dann Becker Stich und die Generation jetzt, ja, die hat zwar einen Alexander Zverev, der da mit dazugehört, aber dieser Vergleich von früher, der ist immer da, der wird in der Schweiz womöglich auch so sein. Wie kritisch sind die Medien eben mit euch, mit den Jungen?
Ja, ich glaube, sie sind sich einfach etwas anderes gewohnt. Natürlich, weil wir über keine Ahnung wie viele Jahre immer Spieler in der zweiten Woche bei den Slams hatten. Eigentlich immer jemand, der am Schluss mitgespielt hat um den Titel. Auch das ist natürlich für sie sicherlich auch nicht leicht, wenn wir jetzt kommen und in den Qualis von den Grand Slams sind und wenn wir uns qualifizieren, dass für uns schon ein Riesenschritt ist. Und das ist halt ja sicherlich nicht leicht für sie auch.
Aber die sind nicht manchmal ja unverschämt, wo man dann als Spieler denkt, boah, also wie
kann man? Nee, gar nicht.
Qualifikant ist der Gegner. Inwiefern haben Sie jetzt da schon draußen geguckt, wie spielt der eine, wie spielt der andere? Das wird nachher ausgelost und dann wird es derjenige, der es ist.
Ja, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut. Weil ja, schlussendlich, man kennt viele Spieler, die da sind. Man kennt eigentlich fast alle. Und ja, bei den Qualifikanten ist eh immer schwierig, weil du nicht weißt, wer es schlussendlich wird. Es wird wahrscheinlich mehr darauf lassen, dass ich mich heute Abend dann noch kurz informiere über den Gegner und dann vielleicht noch ein paar Videos schaue oder so, wie er spielt oder wie er gespielt hat heute.
Die Unterbringung ist in einem Hotel an der Autobahn. Wie ist die Lächeln? Das hat man selten, gar nie, oder ist das neu? Oder
ja, also es ist für mich ist kein Problem. Ich habe gut geschlafen letzte Nacht. Ich habe die Autos zum Glück nicht gehört. Also ist wirklich, ich muss aber auch sagen, ich bin jemand, der nicht groß Mühe hat, irgendwo ja schlecht zu also gut zu schlafen. Das ist für mich wirklich gar kein so großes Problem.
Und ob man jetzt in Heilbronn in einem Hotel ist und dann zur Anlage geschattelt wird oder an der Autobahn und dann hierher geschattelt wird, ist egal.
Ja, spielt keine Rolle.
Man ging dann aber abends dann doch mal gerne vielleicht einfach zu Fuß in die Stadt oder macht man das sowieso selten?
Ja, ich glaube, das ist extrem individuell. Ich mag's, wenn du am Abend mal bis rauskommst, mal ein bisschen von der Stadt was siehst. Für mich ist natürlich gut, ich bin mit dem Auto hier, deswegen können wir ohne Probleme in die Stadt gehen. Gestern sind also er ist erst heute gekommen, aber ich bin dann gestern im Hotel geblieben und habe mir was bestellt, weil ich auch spät angekommen bin. Aber ja, ich mag es, wenn man mal so ein bisschen in die Stadt gehen kann und irgendetwas auch anschauen.
Vom Niveau des Turniers, es gab unheimlich viele, die dann ja gestrichen werden mussten. Das ist normal oder ist gerade alles so schwierig, eben dieses Niveau, die Challenger betrifft, gerade in der zweiten Woche von Grand Slam?
Ja, ich glaube, es ist immer unterschiedlich. Ich glaube, so zweite Woche Grand Slams sind sicher immer Turniere, die viel, viel Bewegung haben. Ich war auch am Anfang irgendwie 30 draußen und bin dann noch eingerutscht als letzter, glaube ich, jetzt. Und für mich ist natürlich gut, dass so viele abgesagt haben, aber ja, ich glaube, du hast Wochen, da sagen 20 ab, du hast Wochen, da sagen 2 ab. Es ist wirklich extrem unterschiedlich.
Du hattest, glaube ich, auch Prostyov gemeldet, oder?
Genau, ich war hier in der
Quali. Da weiß man ja manchmal gar nicht, wo man landet.
Ich war hier in der Quali drin und dann habe ich Prostyov und hier gemeldet. Und dann kam ich zuerst Prostyov rein und habe gesagt, ja, ich warte mal noch, ob ich hier reinkomme. Und irgendwie 10 Minuten vorher hat er mir geschrieben, dass ich hier reingekommen bin. Und dann muss kurz entscheiden.
Ja. Aber du hast dann eine Präferenz für das Turnier gehabt.
Absolut,
ja. Was hat da den Ausschlag ausgemacht?
Ja, ich habe ja schon mal hier gespielt, das wusste ich noch. Und mir hat es auch wirklich gefallen hier. Und für mich war es dann natürlich auch sicher bequemer, mit dem Auto zu reisen, als zu fliegen, weil ich dann nächste Woche auch in Nyon spiele. Mhm. Und dann kann ich direkt rüberfahren. Sicher auch besser.
Und wie kann man das als Spieler denn verfolgen, wo man jetzt in welchem Turnier drin ist? Das sieht man in Echtzeit, wer dann
ja, kannst also, du, ja.
Und da setzt man sich dann auch davor und guckt?
Ja,
oder wie
nicht
Sie
wirklich.
Sagen, eben, ja.
Nicht wirklich. Also ich habe sogar trainiert um die Zeit, dass alles rauskam. Dann ist dann halt immer, wenn du Pause hast, schaust kurz aufs Handy, ob er geschrieben hat, weil du dich dann schon bis zu einer gewissen Zeit entscheiden musst, sonst entscheiden sie für dich.
Ah, und deswegen, man gibt eine Priorität an?
Oder? Ja. Und dann, dann bist du halt so immer up to date. Aber es gibt, glaube ich, Spieler, die schauen nonstop drauf und Spieler, die schauen gar nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen individuell.
Individuell ist auch ein bisschen der Center Court. Also sie waren noch nicht drauf, aber gestern mit Marco Toppo gesprochen, wenn man nämlich dann auf seiner Bank sitzt und geradeaus guckt mal aufs Feld, ganz, ganz kilometerweiter Blick. Das ist Ihnen auch schon aufgefallen.
Ich habe ihn noch gar nicht angeschaut. Gar nicht angeschaut. Ich bin eigentlich direkt auf Platz 4 trainieren gegangen und bis jetzt, ich habe ihn noch gar nicht angeschaut.
Also macht man denn nicht erstmal einen Rundgang über die Turnieranlage?
Ja, wir werden es sicher heute noch machen, ja. Wahrscheinlich jetzt dann nach dem Mittagessen kurz mal alles ein bisschen anschauen und auch noch vielleicht ein paar Matches anschauen.
Okay. Toi, 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 danke.
Danke.
Zum Abschluss noch ganz kurz, du hast gerade Lyon. Gibt es schon weiter einen Fahrplan?
Sicherlich dann nach Lyon. Dann weiß ich noch nicht, ob ich Sassuolo spiele.
Mhm.
Und dann muss ich schauen, ob ich Wimbledon Quali reinkomme oder nicht. Ich glaube, ähnlich wie hier.
Naja,
sehr knapp, ja.
Alles klar.
Danke.
Super, vielen Dank für deine Zeit.
Dominik Stricker also in der zweiten Runde. Ich habe mit Simon Graf gesprochen während der French Open und der sagte, ja, er muss jetzt so langsam mal wieder dann auch einen Trainer bekommen und so mal sein Leben wieder in die richtigen Bahnen lenken. Wie sah er denn aus, tennistechnisch?
Ja, ich fand ihn gut und er hat ja auch in den letzten Wochen dann tatsächlich gar nicht so unerfolgreich gespielt. Mhm. Also ich war ja in Rom, das war glaube ich das, was du gesagt hast, da haben wir mit Dieter Kindelmann eben gesprochen, das letzte Turnier, was die beiden dann zusammen bestritten haben. Aber ja, es sind halt die ganzen Nebenkriegsschauplätze und da ist ja viel durch die Medien gegangen, vor allem natürlich eben auch durch die Schweizer Medien und ich habe das ja so ein bisschen hier zu Beginn auch versucht dann anzusprechen, aber natürlich geht er da nicht drauf ein, ist ja auch verständlich, aber er wirkte sehr entspannt. Er ist mit dem eigenen Auto angereist, hat gesagt, mehr oder weniger auch so ein bisschen Heimturnier für ihn. Ich fand ihn auch auf dem Platz tatsächlich eigentlich sehr gut, vor allem auch in der ersten Runde gegen Alexej Vatutin, gegen Qualifikanten, ist dann auch nie leicht. Und er hat gegen Marco Topo ja nicht, sage ich jetzt mal, spielerisch verloren, sondern er ist ja auf dem Platz mehr oder weniger zusammengesackt.
Mhm.
Das war eine sehr kuriose Geschichte. Das hat sich auf dem Nebenplatz, auf dem Court 1 ereignet und ich bin direkt vom Center Court gerade gekommen und habe nur gesehen, wie Dominik Stricker wirklich mit wirklich verkrampften Gesicht, schon fast weinenden Ausdruck vom Referee und auch vom Turnierarzt da vom Platz getragen wurde. Und ich habe gedacht, naja gut, der ist jetzt, hat sich wahrscheinlich irgendwas, er hat sich irgendwas gedehnt, hat sich irgendwie irgendwas gerissen oder ähnliches. Aber anscheinend muss er, und es gibt da ja auch ein paar Aufnahmen, schlichtweg irgendwie zusammengesackt sein und da ist irgendwas ihm in den Rücken gefahren und muss irgendwie zugemacht haben und in dem Moment konnte er sich also wirklich nicht mehr rühren und musste dann am Ende zwei Tiebreak war Beginn, also es war der Tiebreak des zweiten Satzes, muss ich sagen, so. Musste also vom Platz gehen, musste sich außerhalb des Platzes behandeln lassen und eigentlich hat keiner mehr damit gerechnet, dass der wiederkommt, aber er kam wieder, hat den Tiebreak dann verloren und hat danach aufgeben müssen.
Ja.
Und so gesehen war es natürlich keine, in Anführungszeichen, richtige Niederlage, ne, die man als solches werten kann, war bis dahin, wie gesagt, also richtig gut im Spiel und deshalb ist es so ein bisschen leistungstechnisch, glaube ich, ein wenig schade, denn er hätte vielleicht wirklich was gehen können in diesem Turnier und abschließend vielleicht die gute Kunde am Ende. Man hat ihn dann aber nach der Aufgabe auch schon wieder in einer besseren Verfassung gesehen und ich weiß jetzt gar nicht, ob er schon irgendwie wieder unterwegs ist, aber ich glaube, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal eine Pause einlegen.
Dominik Stricker also in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Marco Topo nach Aufgabe. Ein Spieler, der auch das Viertelfinale erreicht hat, das war Francesco Passaro. Der hatte in Roland-Garros gespielt und hätte eigentlich beinahe gegen Alexander Zverev spielen müssen, hat gegen Jasper de Jong verloren in der ersten Runde und in 5 Sätzen und konnte dann nach Heilbronn reisen. Jasper de Jong hat in der zweiten Runde dann gegen Alexander Zverev gespielt bei den French Open. Francesco Passaro gehört zu den ganz, ganz vielen italienischen Tennisspielern in der Weltrangliste im Moment. Ich muss jetzt gleich nochmal nachgucken, während das Interview läuft, wie weit er, beziehungsweise welche Nummer er ist in der italienischen Rangliste, was die Weltrangliste angeht. Und er war auch im Interview dabei und das Interview hört ihr hier.
So, Francesco, thanks for joining me, first of all, and welcome to Bad Rappenau. What are your first impressions here of the tournament?
I mean, it's a really good organization. Also, the club, it's very nice. I'm feeling good. I'm coming from a month that I'm playing really good. So I'm really happy to be here and to play.
To be honest, I haven't checked before, but have you ever played a tournament in Heilbronn before?
No, never. It's my first time. And everyone talked about the tournament that was very great. And also the organization, it was amazing. And it's true, because it's really, really organized very well from a nice person. And we are feeling like home.
You already mentioned it. You had a couple of really good months. You broke into the top 100 for the first time. What would you say makes you so strong right now?
I mean, I think I work a lot since I was young to be competitive and to try to be a professional tennis player. And now I'm here. So I'm really happy. I know that my level it's high, you know, but sometimes it's not easy to play challenger and to win the points to be in the main circuit. And because when I play in the high level, I'm playing better. So that's what I'm trying to work to my like medium level, like also if the opponents it's a little bit like also about the ranking it's less than mine, I have to try to be aggressive to try to play my game. So when I like in Rome, I play against Grigor Dimitrov, and he was 14 in the world, and I think I play my best tennis. So it's something that I can do. So I'm here to try to do this.
How would you describe your own game style?
I think I'm a kind of aggression, like with a big serve, big forehand, and I'm working to try to reach the net a little bit more. To be more aggressive, because now the tennis is going in this position, this like because everyone play fast, everyone play with full power, so who take more court inside and will win the point. So that's what me and my team we are trying to do.
Talking about your team, I think you have a long-time coach. What can you tell us about this partnership?
I mean, my coach is my second father, because we are sharing a lot of time together during the seasons. And I mean, he is with me since I was 9 or 10. So it's something special also for me to try to reach my goals with a person that helped me to growing up. So it's something special. And now we are a big team, because I have also my fitness trainer. Mm-hmm. I have a physio, I have a mental coach, I have a psychologist. So it's something more big, like we are not alone. I mean, we go to the court alone, but in the background there is more. I'm happy to have a good person behind me that they're trying to help me to reach my goals, to reach my dreams, and I think they are doing the best, and I'm happy.
What is your dream?
I mean, my dream is to be the best version about myself that I can do. I mean, if we want to talk about the ranking, it will be top 20. Mm-hmm. It will be my dream and my goals right now. Mm-hmm. It's not easy, because you have to play in an high level for with continuity with all the weeks, that's the part difficult, because I saw that I can play like 1, 2, 3 matches very, 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 very high level, because I beat a lot of top 100, top 50. Mm-hmm. So that's what I know, but I have to work to be every week to be like this. So it's not easy because also, I mean, when you play in Paris, it's easy to fight every point, to fight until the end. But maybe sometimes when you play like maybe challenger or sometimes you go to the court and maybe you are not but this is the progress, this is the, so I have to pass from the challenger and to try to give up my ranking because in the challenger tour there are a lot of big players. Mm-hmm. They're trying to reach the top 100, to reach the main circuit, so it's a real big fight.
Would you say it's really competitive at challenger level, maybe even more than on the big tour?
Yeah, maybe yes, because everyone it's hungry to reach the point, to reach the win, and that's something maybe in the ATP tournament sometimes you can find the one it's there because he have two and maybe he's not playing full. But you know, it's I think it's also for everyone it's a good lesson also for the life, not about tennis but also for the after, no? Because we are improving ourselves to problem solving, to be alone, to travel a lot, so it's like a big master of life. Mm. Tennis for me. Mm.
And I think last week you played your first main draw at Roland Garros. We had to go the distance, 5 sets against Jasper de Jong. How was the experience?
I mean, it was amazing. Of course, I'm a little bit. I have to digest the match, but I mean, it's 5 sets. It's something different because it's mental and physically part. In the long distance, it's very tough. But it's like an experience, and I will bring with me for the next Grand Slam, because now maybe I know a little bit better how I can manage the matches. So it's part of the tennis, and I mean, in my level was good, so that's the most important things.
When you're off the court, what are your hobbies? Do you maybe also have a favorite football club or?
Yes, I have. I'm an Inter fan, so okay. Right now we are a little bit down, but it's okay. I mean,
where did you watch the final?
I watched in the hotel with my team, and but was very tough to watch until the end because you know. It's something, I mean, Paris Saint-Germain is, right now it's better than us, so they deserve the win. But maybe the mental of the team was not the right one, but I'm very glad to be part, to be a fan of Inter. Also right now when we lose, I'm more fan than when we win.
But you're actually from Perugia, I think.
Yes.
There is a big tournament coming up for you. I think you will play it again. I think you won the title there. You didn't. Sorry. Okay. But it would be a big goal for you to win the title there, right?
Yeah, of course. Perugia, it's my home city. So for me, it's a big tournament with all the friends, all the family. And something also emotionally not easy to manage. But... it's always incredible to play at home, and of course it will be one of my goals to win that tournament for once in the life, I hope.
Yeah, you won 3 titles in Italy, but Perugia was a different one. Final thing, I saw your nickname is El Face. Is it correctly? El Fajo, because on the website I think they wrote it wrong, or can you tell us a bit about the story behind it?
It's like it's an animal, the facocher. I don't know how to say it in English, but it's a big animal, like from the savannah. And it's the one of Re Leone, Era Glaciale, I don't remember.
Yeah.
But there are my teammates from the league in Italy, they call me like this because I'm a strong one, like a little bit of animals, because okay. I really care about maybe the dirty and or something like this. But it's this one.
Okay. Perfect. Thanks a lot.
Passaro ist die Nummer 12 der italienischen Rangliste auf Platz 145. Davor sind allerdings, glaube ich, 8 oder so sind in den Top 100. Und das ist eine ganz, ganz große Bastion an italienischen Spielern momentan in den Top 100 der ATP. Francesco Passaro ist so ein bisschen außerhalb momentan. Er war schon mal höher in der Weltrangliste, momentan außerhalb der Top 140.
Ja, aber du hast es im Endeffekt ja schon gesagt. Also das, was da natürlich an italienischen Spielern gerade hier in die Weltspitze oder in der Weltspitze insgesamt unterwegs ist, ist ja unglaublich. Ja? Und da gehört er auch mit dazu und hat ja einen langjährigen Trainer, Roberto Tapani, mit dem er schon, glaube ich, zusammenarbeitet, seitdem er 10 ist und da auch eine sehr, sehr innige Beziehung mit dem hat. Sagt selber über sich auch immer, hat einen relativ aggressiven Spielstil, will also auch immer wieder versuchen, den Weg ans Netz zu gehen. Und ja, großes Ziel für ihn ist es im Moment, dass er doch noch in die Top 20 möchte. Und also die ersten 3 Challenger-Turniersiege, die er ja schon feiern durfte, die haben da ganz bestimmt dazu beigetragen. Und er hatte eigentlich, muss man sagen, keinen guten Auftakt, als er nach Bad Rappenau kam. Denn es war ja die Qualifikation oder Start des Turniers war ja quasi das das Finalwochenende der Champions League und Passaro ist Inter Mailand Fan und er musste dann also tatsächlich dieses Finale dann im Hotel am Fernseher verfolgen. Aber hat am Ende gesagt, gut, ein echter Fan macht einen dann natürlich noch macht einen das noch ein bisschen stärker und verbindet dann die Freundschaft quasi mit seinem Verein noch intensiver. Aber ja, ganz netter Typ. Ich halte da ziemlich viel von ihm, weil ich glaube, zumindest auf Sand, er da wirklich schon sehr, sehr weit ist und hat jetzt übrigens eine wichtige Woche vor sich, jetzt hier in Perugia. Auch das gleich vorweg, Fortsetzung folgt in der Challenger Corner, denn das ist Heimspiel für ihn und da hat er gesagt, das ist natürlich jetzt für ihn ein ganz wichtiges Turnier, denn den Titel möchte er auf jeden Fall noch gewinnen.
Florian ist in Perugia an diesem Wochenende und wird dann vielleicht für die Challenger Corner nächste Woche dann gleich wieder was mitbringen. Wir haben nur noch 2,5 Wochen bis zu einem nächsten Grand Slam. Da muss die Zeit überbrückt werden mit ganz vielen Challenger Corner. Ein anderer Spieler, der eine durchaus bewegte Vergangenheit hat, das ist Marco Trungeliti. Und der war auch bei diesem Turnier vor Ort und der hat es bis ins Halbfinale geschafft. Verlor dann gegen den späteren Sieger Ignacio Buse. Aber Marco Trungeliti, den mal im Interview zu hören, ist natürlich ein Gewinn. Und stand im Interview zur Verfügung für Florian Heyer. Und das Interview hört ihr hier.
Yeah, so first of all, Marco, thanks for joining us. Talking about today was a big fight in two parts. What made the difference in the end of this match today?
Yeah, I think it was very, very, very close game. I had some, as I said before, I was I was having some extra tension from yesterday. I brought it to today, especially because I was serving deuce in the first game. So and because my opponent, he has a big serve, then for me it's very important to keep my serve. And so those first points were very, very important. And also that's why I was a bit tense. Then I managed to break him immediately, but then I couldn't manage very well my serves. That's what he brought me back immediately. And that was a pity because I felt that I had the chance there to go in front. It's a 3-love, it's a complete different atmosphere than being 2-1. And I think then it was another very important game when I was serving 3-all. I had some deuces and then some drop shots here and there. And I managed to do it quite okay. Not perfect, not the way I wanted to do it, but at least it worked out. And then at the end, it's just a matter of a couple of points. I think he got some... he was very tense at the end. You could see that because he had an easy volley and an easy forehand. I mean, and he missed. But also he had a very, very good service when he was match point down. But it's just a matter of a couple of points. I was very focused on keep my calm and just make him play as much as I could.
And you were very emotional at the end of the match. We heard a couple of vamos at the end of the match. You already told me about your difficulties at the beginning of the year. I think it had something to do with it, right?
Yeah, it could be. Also, I have to make some points for US Open. So because I'm losing, because I made the second round in Hamburg last year and also in Umaga. So there's like 100 or something points that I'm losing if I'm not doing well. So that's why I this match I felt that like I had my chances. Like it's a type of game that he has, a type of game that is very, very strong serve, very good forehand. But also I know that my best shot is the backhand. And to his backhand is a very good opportunity for me. And also, I mean, I don't like the way he behaves on court. Also, that's why he brought some tense on the match. And that's what I was saying. Also, a lot of vamos, because I'm not usually like this, even though I was very tense, but I'm not usually like this. And that's it. But of course, it's a very important win. I'm getting better and better. I made quarters in Mauthausen like a month and a half ago, and then semis in Zagreb. Unfortunately, I didn't play well in Roland Garros, which is always a place that I feel quite okay, but not this time. And so I felt that like I really needed to pump up again and be ready for the next one.
Speaking of Roland Garros, in my introduction, I told a story about 2018. I think it's still a special place for you coming back to Paris.
Yeah, it's going to be always like this because it's now, because my grandma passed away a year and a half ago, but she was, no, it's okay because she was ready to leave. She was 94 already. And she just wanted to leave. So for us, it was a perfect farewell. I went there, we say bye, and then we say goodbye, and so nothing to regret about it. But of course, it's gonna be on my memories for my whole life. I wish I could have played better because it's from I think it was 2018. From that point, I wasn't able to really play well there again. And I thought that because of my run in Zagreb, that is the week before Roland Garros, I felt that I could play very good, and it was completely the opposite. So it was tough, but still, I'm still alive. So I hope I'm gonna have another chance.
There was also another nice story about you. I think it was in Kigali last year, where you also had some good memories. Maybe you can talk about this as well.
Yeah, it was my first time in Africa, and as soon as I saw the tournaments there, I wanted to go, especially because my mom had a dream from her childhood that she wanted to go there, and we don't know why, but she loves Africa, because we are in the middle of nowhere in Argentina, like in the middle of the country, so there is no reason for her to love Africa, but she loves it. So as soon as we figured out, I called her and we said, Mama, we go here, and no matter what. And also because of the conditions, I thought that could be good for me because I was used to playing in Colombia. There is some altitude there. And this one in Kigali was pretty similar. And also we're 2 weeks in the same spot, which whenever you go to continents that are so big, like Africa or even South America, it's much more better if you have two tournaments in the same place. It's not like Europe that you could travel easily. But there, maybe you can travel, but then it's a different country. It's completely different. You don't know how the people is going to react. And Kigali was perfect. They treat us unbelievable well. The people, it was a very good coffee there. So I enjoyed it a lot. I brought a lot of coffee from there. And also I won. I mean, I made one final and the other one I won. It was the beginning of at least 3 to 4 months that they were pretty good for me. And also, apart from tennis, it's going to be the best memory for my mom for her whole life, I would say.
So she really liked it. And she loves Gorilla Coffee.
Yeah, she loves Gorilla Coffee. And actually, she wanted to stay there for as much as she could. But then we needed to go back to Europe because, you know, the tour, how it is, and we had to keep going. But it is in a very nice memory, and I hope we can go back not as soon as we can because I'm still playing, but as soon as we have some time, then it will be nice to go back.
Now you're back at the Neckar Cup because you were here, I think, 2019 in Heilbronn, back in Heilbronn. What are your memories of this tournament? And when you compare it to our new venue here, what are your impressions?
So back in 2019, I was having a very, very bad time, I mean, mentally. So my memories from that year and probably the year before are a little like this. I mean, I kind of deleted from my mind. But of course, I love to come to Germany. You can eat well, especially schnitzel. I mean, then you can eat some other things. But for me, because of we eat in Argentina Milanesa, mm-hmm. which is similar, mm-hmm. and it makes me feel like I'm at home. And also the people. I mean, I find it. I feel here very comfortable at the beginning. You know how the difference is between Latin and Europeans, but especially North Europeans, and here maybe the first 2 days they're like not so friendly in comparison to what we are used to, but then after 2 days it's perfect. It's very nice and they treat us very nice. So it's a perfect place to come, and also everything works. So that in the rest of Europe right now is not that much. I mean, if you compare to other countries, then of course Germany is much better in many things. Maybe a little expensive for the rest of Europe, but the rest is perfect. We have, I mean, the tournament provide food here that for us is incredibly important. So whenever I have the chance, I will go to the tournament director, and I'm gonna thank her for this opportunity. And then we have coffee, we have water as much as we can, as much as we want. And there are little things that make us feel comfortable here, and that's the way we need it to be. The way we need it to be done for the rest of the tournament. But mostly in Germany, it's happening. So good. Good for you. Good for us.
Are you actually based in Argentina, or do you also practice in Spain for what a lot of South American players do?
No. I live in Andorra, which since already like 7 years. So for me, I'm traveling like a European guy. So whenever I have the chance, I go back home. I have my wife there. I have my kid. My kid was born there. So we really don't want to leave to any other place because Andorra is perfect. It's very safe. There's also some taxation is very good. I mean, nobody wants to talk about it, but then it's a part of the life. So, but mostly is the way the people live there. I love it. It's just very calm. We live in the middle of nowhere, so there is almost no humans there. And for us, it's just great. And our kid is enjoying his life in the middle of the nature, the rivers. And then you have a lot of nature here in Germany. So for you, maybe it's not that important. But for us, coming from Argentina, that some parts are, I mean, I was living in Buenos Aires. So it's just all about concrete and people screaming and stress. And also we try a little bit living in Barcelona. And we felt exactly the same. So it's just enough. We wanted to be connected to the nature, and then also thinking about the new life that was coming, my kid, and so we are okay there.
But last one, in terms of practicing, you go to Barcelona, or how does it work, or is there the chance to do it in Andorra?
Yeah, we do everything in Andorra. Before I was at the beginning, we were coming and going back to Barcelona. No more. Now that I'm living in Andorra, then I feel, I mean, for the last 6 or 7 years, I feel very, very well in Andorra. So basically, I don't want to go to Barcelona. I just go in there maybe one day before like coming here. Then I went to, because we only have indoor and hard court in Andorra. So we practice a little bit in altitude. It's like 1,100, 1,200. So sometimes this can be a handicap, but some others is very good, because then you can do fitness in the middle of the mountain, and we know how important it is for the breathing thing and blah, blah, blah. So, yeah, I mean, I just stay in Andorra as much as I can. And maybe just one day in Barcelona. All the other Spanish guys that are living there, like Ramos and Carballes and Martinez, Munar, all of them are just, I mean, we were born practicing in on clay, so we know how to slide. So there is not an issue for us to, say, practicing indoor and then coming here. Maybe we just travel one day before to the tournament. Mm-hmm. We got used to immediately, and that's it.
Perfect. Yep. Thanks a lot.
You're welcome.
So another two from me. Is it difficult to get Mate in Europe?
Mein allererstes Grand Slam, was ich besuchen konnte, das waren die French Open 2018. Und diese Geschichte mit Marco Trongeliti und wie er mit dem Auto, ich glaube, war sogar ein Opel, ein älterer, mit seiner Oma dann von Barcelona nach Paris gefahren ist, die ist mir nach wie vor sehr, sehr nah an meinem Herzen. Und es ist nicht nur die eine Geschichte, du hast die andere Geschichte in, ich glaube, Kigali erzählt. Ja. Dann war er zwischendurch persona non grata im argentinischen Tennis, weil er damals Matchfixing aufgedeckt hat, beziehungsweise erzählt hat, dass er angesprochen worden ist, um Matches zu fixen, und dass er auch in seinem Land Spieler gab, die wegen des Matchfixings gesperrt worden sind. Also der Junge hat wirklich eine durchaus sehr, sehr spannende Vergangenheit im Tennis.
Ja, wir haben so ein bisschen ja auch immer, wir haben da auch einige Kollegen, die in Bad Rappenau oder beim Neckar Cup dann immer da sind, und dann ja, diskutieren wir das immer so ein wenig, wen kann man dann vielleicht noch interviewen, mit wem kann man vielleicht eine ganz gute Story noch machen, jetzt mal außerhalb natürlich von den Deutschen, die da natürlich immer auf der Liste der Journalisten immer ganz oben stehen. Da habe ich gesagt, Trongeliti ist eine gute Geschichte. Erstmal ist ein super Typ, und zweitens, der hat gute Stories auf Lager. Ja? Also mit dem kann man sich ganz gut unterhalten, und ich glaube, er hat da auch nicht enttäuscht. Und du hast ja schon die zwei Klassiker da herausgeholt. Also man wünscht ihm wirklich alles Beste. Er war das letzte Mal in Heilbronn 2019, und das, was ihm, glaube ich, noch fehlt, ist so eine Top 100 Platzierung. Ne? Mhm. Aber ansonsten viel erreicht. Er hat zumindest viel erlebt. Ne? Also er wird einiges erzählen können seinen Kindern von der Tennistour. Vielleicht schreibt er mal ein Buch oder so. Ja? Das wäre mit ihm, glaube ich, auch ganz interessant.
112, das war seine höchste Platzierung, Marco Trongeliti, ja. Im Jahr 2019. Er ist immer so zwischen 150 und 200 in der Weltrangliste zu finden. Jetzt in dieser Woche spielt er in Lyon, und mal gucken, wie es da für ihn laufen wird. Er wird natürlich auf dem Sand bleiben, das ist sein stärkster Belag. Also Marco Trongeliti, ein kleines Highlight, ihn immer im Interview zu haben, weil der junge Mann erzählt nun wirklich ganz viele Geschichten und ganz lebhafte Vergangenheit von seiner Seite. Einen Spieler, den wir hier mal betrachten sollten, das ist Gidan Auden aus den Niederlanden. Hat in der ersten Runde etwas überraschend den an drei gesetzten Elmar Möller besiegt, dann Gauthier Anclin aus Belgien, und dann hat er Emilio Nava, den an fünf gesetzten, dann auch noch aus dem Turnier genommen, hat dann im Halbfinale gegen Marco Topo gewonnen. Marco Topo, der hier ein gutes Turnier hingelegt hat in Bad Rappenau. Gidan Auden stand im Finale. Und Gidan Auden, das ist eine Geschichte, den müssen wir vorstellen, den jungen Mann. Gidan Auden hier im Interview mit Florian hier.
Yeah, so first of all, thanks for joining me, Guy. We're here at the Necker Cup. A new tournament for you here at a new venue. What are your impressions about the tournament?
The first impressions are really good. I really like the tournament so far. I think everything has been really well put together. I feel like in Germany they always try to do their best to make the events as nice as possible. And I'm enjoying my time. Two good wins also, which you know makes the whole experience a lot better too. And let's hope to continue like this.
You're currently ranked at a career high. So would you agree that you're maybe playing your best tennis ever?
Well, I feel like I'm playing my best tennis for sure. I think I'm improving every time, every day. And yeah, I feel like I've taken some good steps over the last couple of months, for sure. Four finals already this year, which makes me very excited for the upcoming weeks and months. So, yeah, my first Grand Slams also this year. So just really nice, exciting, good experiences, yeah, still to have this year, for sure.
You were in Roland Garros the week before. I'm not sure, but I think I saw on Instagram that you also went to Disneyland. Is correct?
Yeah, I heard it when you were doing the on-court yeah. presentation before the match. I heard Disneyland and I had to smile a little bit. Yeah, I went to Disneyland. My girlfriend was there with me during the whole week in Paris. And actually, she's from Germany, from Lüchgau, close to Stuttgart. So I'm actually staying at her house this week with her family. And that makes it really nice, you know, to have the combination and makes you feel very comfortable outside of the court, which, you know, can probably contribute to feeling good on the court. So I'm sure that's helping me feel good in this tournament.
So what about your German?
Well, my German is very bad. I never had German in school. So unfortunately, I'm not the best. I'm learning. I feel like whenever I'm in Germany at my girlfriend's place, it's quite easy for me to understand because I'm Dutch. So so if I'm there for a couple of days, I will most likely understand mostly everything. It's just the speaking is quite difficult and the grammar is quite difficult and how to put the sentences together. But no, I'm slowly getting better.
For us, it's the same. We have to clarify your last name first of all. Yeah. Yeah. You also studied in the US. You played college tennis, but I think you left the college after your freshman season. This is correct. And can you tell us a bit about the experience in the US?
Yeah. I mean, I was. I didn't really know if I was ready to go pro already. I was 18. At the time, and I felt like still very young, so I thought it was a good decision to go to the US. I think it's a very good step for a lot of players if they don't feel completely ready yet to go and play on the Pro Tour. I only did 5 months there, so not even a full freshman season. But no, it was a nice experience. I felt like I had some. For sure, I had some growing up to do at that point. Didn't always make the right decisions in America, but ultimately it led me to the path that I'm on right now. And felt like I learned quite a bit. And after that, I knew that, you know, I just wanted to play tennis. The combination of school and tennis there is, I mean, it's quite unique, you know. And I think America in that way is a really, really good combination that you can do with both school and tennis. So for a lot of players, I would suggest go and play college. But I'm very happy that I went back and started to improve more on my game and step by step getting better. Yeah.
Where are you actually based? And I think you have a coach with you. How does it work?
So I've been practicing at the Federation in the Netherlands for. Well, before actually I left to college, I was practicing there for a couple of months already. And then when I came back from college, which is, I don't know, I think already 4 years now. I've been practicing at the Federation for the past 4 years. I was doing one-on-one with a coach for a long time, for I think three years. So now I'm with a new coach and a new system, also with another player, Max Haukes. He played here at this tournament too, and it's very enjoyable at the moment. Where, you know, it's still early in our coach player situation, but no, I'm enjoying it for sure. And he's my new coach is a really, really good guy, nice guy, and helping me to play as good as possible. So.
When you're off the court, what are your hobbies? Do you like football, anything like that?
I love football a lot. I follow football, I think, more than tennis. I love to be with friends. You know, tennis is quite a difficult sport where you have to travel all the time. So it's nice when you're home and you get to spend time with your family, with your friends. You get to do some fun stuff like playing golf, for example, going you know, going for a drink in the city or a cup of coffee somewhere or a walk. No, just the simple things with your friends. I think that's very important. Nice.
And which team do you support?
Well, I support Manchester United. But it's they're not doing so great the last couple of years, so it's been a very tough watch for me. I follow everything, to be honest, from German football to Dutch football to everything. So I really loved the semi-final in the Champions League. I thought that was by far the best game this year. And a little bit Stuttgart now because my girlfriend is from there. So
Perfect. Thanks a lot from my side.
Thank you. Thanks.
Ich habe ihn, glaube ich, zweimal in Qualis gesehen von Grand Slams. Ansonsten kann ich noch nicht so richtig viel davon von ihm berichten. Er steht im Moment auf einem Career High 174 in der Weltrangliste und ist 23 Jahre alt und ist die Nummer 4 in den Niederlanden. Wir haben ja Botik van der Sandsholp und wir haben Talon Kriegspoor und er ist im Moment die 4 und ist im Davis Cup immer ganz nah dran, dann auch mit ins Team genommen zu werden und ist im Moment so ein kleines bisschen auf dem Weg nach oben.
Ja, absolut. Ich habe ihn auch zum ersten Mal tatsächlich wirklich, wirklich wahrgenommen. Man kennt das ja auch häufig, dass man so die Namen in den Draws liest und aber dann auch oft nicht einen wirklichen Spieler damit verbinden konnte. Und da war jetzt für mich so ein bisschen Gelegenheit, das zu machen. Und es kommt dort eben von diesem Tenniscenter der Niederlande, du hast schon gesagt, Botik van der Sandsholp, Robin Haase, die dort eben auch ansässig sind, war ein sehr erfolgreicher Junior, hat dort U16, U18 Turniere auf nationaler Ebene schon gewonnen gehabt, war auch ein in der Juniorenweltrangliste unter den Top 20 zu finden, hat dann den Sprung quasi über den großen Teich gewagt, ist nach Kalifornien gegangen, wo er für 5 Monate dann an der Pepperdine University studiert hat und College-Tennis gespielt hat. Fand es gut, hat er im Interview auch gesagt, aber dann eben war dann doch die Idee, Profi-Tennis einzuschlagen. Und das hat sich dann auch relativ schnell bezahlt gemacht, hat auf der ITF World Tennis Tour dann schon 11 Titel gewonnen und hat dann in Bulgarien ja auch im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Challenger-Turnier erfolgreich bestreiten können und ist auch, bevor er nach Paris gegangen ist, war beim Finale in Prag beim Challenger und ist dort eben dann in Roland-Garros dann zwar ausgeschieden, aber dann eben zum Necker Cup gekommen und hat da wirklich einen starken Eindruck hinterlassen. Also hat Elmar Möller besiegt, hat Gauthier Anclair besiegt, hat Emilio Nava gesiegt. Dieses Match gegen Marco Topo war ein wirklich hochklassiges Match. Mhm. War vielleicht das Match des Turniers für mich. Wobei durch die Verzerrung der Spielansetzungen eben einige natürlich eben auch zweimal auf den Platz mussten am selben Tag. Das galt hier in dem Fall für Marco Topo und auch für Guy den Auden. Aber Topo hatte ein Dreisatzmatch vorher bestritten gegen Facundo Mena und der war wirklich physisch am Ende, muss man ganz klar sagen. Ja. Und das hat dann vielleicht am Ende auch den Unterschied ausgemacht. Aber nichtsdestotrotz soll die Leistung nicht schmälern, denn der hat wirklich einen starken Eindruck hinterlassen und hat übrigens auch eine bekannte Freundin. Denn die Freundin von Guy den Auden ist Mia Mack.
Das ist der Content, für den wir hier sind.
Ja, habe ich aber auch nicht gewusst, aber das sind so die Zufälle, die man in ihm kommt. Die war nämlich anwesend und dementsprechend konnte ich dann natürlich auch nochmal das nachvollziehen und die waren gemeinsam dort mit übrigens auch ihrem Glückshund Henry.
Sehr schön. Mia Mack, deutsche Tennisspielerin, im Moment nicht in der Weltrangliste unter den Top 1000. Ich glaube, sie war schon mal unter den Top 1000. Auf jeden Fall ist das eine deutsche Tennisspielerin. Und Guy den Auden, wie gesagt, stand im Finale und das müssen wir einmal nochmal ansprechen. Er ist gestartet in dieses Jahr auf der Position 370 und hat dann in 25.000er in Antalya das Finale erreicht. Kigali, das Challenger, Achtelfinale und Finale erreicht. Dann hat er ein Turnier im Santa Margarita di Pula, zwei 25.000er, Halbfinale und Finale. Dann hat er Oeras Achtelfinale gespielt. Prag hat das Turnier gewonnen, Challenger gegen Martin Landaluce im Finale. Und dann ist er nach Roland Garros gefahren, hat gegen Lukas Klein verloren und jetzt Heilbronn das Finale. Also der ist auf einem richtig, richtig guten Run im Moment und genießt das Clay-Leben, genießt das Sandleben momentan sehr. Und wie gesagt, in der Weltrangliste im Moment auf einem Karrierehoch auf Platz 174. Gideon Auden unterlag im Finale Ignacio Buse. Und das Interview nach dem Turniersieg, das hören wir jetzt nochmal.
Ignacio, congratulations, champion of the Necker Cup 2025. It was a really crazy day today. How was the experience?
Oh, it's unbelievable. It's amazing to be champ here. First challenger title. Of course, it's special. It has been a really busy week with all the rain, but I think I managed really good the pressure moments and I did it.
You already mentioned it, your maiden challenger title. What does it mean to you?
It means the world. I think there has been so much sacrifices to be here today and manage to win the title. My family, it's a long way from here. Now I'm traveling so much without my family. So yeah, it's really tough to be a tennis player because we as tennis players are really lonely. So for example, this Saturday, I had the amazing opportunity to be in the wedding of my cousin in London. So I think that helped a little bit this week because I managed to be with my family, and that like fools me. And I really felt really comfortable to be here this week and to compete in the best level.
And I know your tennis players are always busy and time for celebration tonight. How would it look like?
Yeah, I don't know because it's Sunday. So, but yeah, I don't know. I will probably have a good dinner with my coach. Yeah, we are so happy. Yeah, we know what we did today, so we are going to celebrate for sure.
Perfect. So enjoy, safe travels, all the best. Thank you, Ignacio. Thank you.
Ignacio Buse hat sich hier durchgesetzt in einer überragenden Art und Weise, das muss man einfach mal so sagen. Erste Runde Timo Feskatov gewonnen, dann gegen Denis Jevseyev, der hatte für ihn Pablo Carreño Busta aus dem Turnier genommen, dann gegen Francesco Passaro gewonnen, dann gegen Marco Trungeliti und am Ende in zwei Sätzen, in zwei knappen Sätzen gegen Gideon Auden. Und also das ist mal eine perfekte Woche, wie sie für Ignacio Buse gelaufen ist.
Ja, und also Gideon Auden übrigens, also das vielleicht zu ergänzen, bin ich mir ganz sicher, dass der in nicht allzu ferner Zeit hier dann auch den Sprung unter die Top 120, wenn nicht sogar die Top 100, dann relativ schnell schaffen wird. Ähnlich sieht es aus für Ignacio Buse, der auch ganz klar diese Zielsetzung hat. Ich habe ihn, es war vergangenes Jahr, ich komme schon ein bisschen durcheinander, aber es war vor gut einem Jahr, dass er in dem katalanischen Big zum ersten Mal in ein Viertelfinale des ITF-Turniers gekommen ist. Und da hat man schon gemerkt, die Ambitionen sind da, hat ja als Junior auch alle Grand-Slam-Turniere bestritten, ist im Dezember 2023 dann nach Europa gegangen, so wie das ja dann viele Südamerikaner auch machen, hat sich dort eine Base ansässig gemacht, und zwar bei Carlos Ferrer in Barcelona, und hat dann auch auf ITF World Tennis Tour Ebene dann relativ schnell dann auch drei Titel gewinnen können, spielen Peru, Davis Cup, sagt er immer, das ist natürlich das Größte für ihn, und hat auch immer selber gesagt, naja, also er ist jetzt vielleicht nicht der typische Südamerikaner, weil er eben auch gerne auf Rasen spielt, hat er mal gesagt. Ne? Mhm. Also wenn jetzt noch Rasensaison wäre, dann wäre es jetzt auch noch ganz gut für ihn. Aber ansonsten ist wirklich ein sehr interessanter Spieler, und der Turnierdirektor vom Necker Cup hat im Übrigen dann schon in der zweiten Runde gesagt, der gewinnt das Turnier. Also so viel zur Expertise des Turnierdirektors Medehan Cevici. Er hat dann eben schon gesagt, okay, das ist einer, da sieht er ganz großes Potenzial. Und er ist auch tatsächlich so. Und ich glaube, wir haben ja von Vic wahrscheinlich auch noch eine Challenger-Corner aufgenommen gehabt. Also kann man da vielleicht auch nochmal zurück reinhören. Das war so die erste Begegnung aus der Abteilung You Heard Him Here First. Und dementsprechend, glaube ich, wird da einiges noch von ihm zu hören sein. Denn er hat natürlich dort schon wirklich richtigen Support, richtig guten Support, renommierte Academy-Coaches mit dabei und so weiter. Und er ist da wirklich ambitioniert, aber er selbst als Person wirklich sehr bescheiden, super netter Kerl abseits des Platzes. Also auch wenn dann am Ende dieses Finals, wo es dann wirklich schon die Lichter ausgegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Center Court wirklich hingesetzt, noch mit jedem Autogramme gegeben, letzte Interviews gegeben, also mit einer wirklichen Ruhe, hat am Ende dann auch, glaube ich, seinen Flug verpasst gehabt. Den hat er dann aber natürlich gerne verpasst aufgrund des Turniersiegs. Und ja, also hat wirklich gut funktioniert. Und den Namen darf man sich auf jeden Fall merken. Erst 21 Jahre alt, der Junge.
Mhm. Ignacio Buse, also hier der Turniersieger. Und er steht im, auch im Draw der von Wimbledon in der Qualifikation. Und
ja, vielleicht, genau, richtig. Genau, ja.
Ich bin am letzten Tag in Rampton dann beim Quali-Turnier. Vielleicht sehe ich ihn dann auch noch. Und werde ich ein Foto machen.
Schau mal vorbei, ja, auf jeden Fall. Lohnt sich.
Einen Spieler haben wir vergessen.
Wie er da auf Rasen performt. Bin ich da mal
gespannt, ja. Genau. Einen Spieler haben wir vergessen in unserer Auflistung der Spieler, die einem zum Interview bereitstanden. Das ist nämlich Rodrigo Pacheco Mendez. Und das wollen wir natürlich auch noch nachholen.
So, Rodrigo, first of all, thanks for joining me. Welcome to Bad Rappa now. I think it's the first time here. What are the first impressions of the tournament?
First of all, thank you for an invitation, for this interview. I mean, I'm so happy to be here. I'm happy to be in Europe, in Germany. This place is like something like we are not used to. Mexico, it's very different vibe. So here I am enjoying every second, like the views, the stadium, the people, everything. The tournament, I think, is really good how they made it and how it's going, no?
I think it's your first tournament in Europe this season. How often have you played here before?
I always try to came in Europe for the summers. Mm-hmm. So, yeah, because we have a lot of tournaments at the beginning of the year in Mexico. So then we always come here to play some challengers or some tournament. But I really enjoy to play in Europe. Next week, I'm going to Italy to four more challengers, so yeah, it's gonna be a good trip, and yeah, in the clay season.
But where are you actually based? I think you you will not be based in Mexico anymore. Are you in Spain, or how does it work?
Yeah, I've been training in Mexico since during all my life. Now I'm thinking to move to Spain for some weeks because the tennis is a really good level here in Europe. The tennis high level, a lot of players, so it's for me it's very important to share a lot of time with them, for keep improving, keep climbing spots. So yeah, but like half the thing is to try to do half of the year in Mexico and in the other half of the year like playing in Europe or somewhere else.
Mm-hmm. So where are you based in Spain?
I would like to do a base in Barcelona. I'm thinking mm-hmm. about it, but I don't know yet. We need to see with the family, with everything.
Today or
no, maybe like with my coach, with a private coach, just mm-hmm. like have a base there and train with the other guys that live in Barcelona or in Europe.
Mm-hmm. You are a former world number one at juniors level. How would you describe are the main challenges to get at seniors level?
I mean, well, first of all, juniors, it was an unbelievable experience. I achieved high goals. So, yeah, then when I finished my junior career, well, I started to play the Challenger Tour, the ITF Tour. But I think the difference between juniors and professional is like the mature of how they play. They are during all the match very focused and making good spots in the shots, like always choosing the right decision in the important moments. So I think that can be a bit the difference between the juniors and the pro level, because I think the junior level they are very aggressive and they have a really good forehand and backhand, but sometimes they can miss a bit more than the professional tennis players.
And I think you had a really great experience in Acapulco this year when you made kind of history, becoming the first Mexican player to win an ATP match at your age, at 19, I think. How was it?
I mean, I remember
Like, it was yesterday, it was the best moment of my life, so I really enjoy. I mean, it was a pleasure to make a win debut in Acapulco with all my fans and the Mexican crowd. So yeah, it was a really tough match. It was like 3 hours match, so yeah, it helped me too much for my development and my confidence to being here in this tournament and for the next tournaments as well.
And you mentioned that you feel comfortable on clay, but you won 3 ITF titles. They were all on hard courts.
I mean, I like clay court, but my favorite surface for sure is hard court. I always practice in hard court. Almost from all my best tournaments or my best matches is in hard court. So yeah, I like it, but clay, I love it to play as well. But yeah, if you give me to choice, I will choose hard court.
When you're off the court, I read that you are a very good table tennis player. Is this correct? Or what are your hobbies?
I like to play, but I don't know if I'm really, really good. My hobbies, well, I like to spend time watching Netflix or spend time with my family. Also to play video games. Like, when we are traveling, we don't have a lot of things to do because we don't have the time and we don't have, like we cannot do it. So, yeah, maybe watch TV, just be relaxed, enjoy time with the coaches. Like, yeah.
And you're a lefty. So role model is Rafael Nadal?
Yes, of course. He's like I always try to do a bit like him. I mean, he's incredible. He's one of the best in the tennis sport. So yeah, always try to be a little bit of part of him, his style game.
And what are your goals? Do you set yourself any goals in terms of ranking positions as well?
Well, one of my main goals is being part of the top 100, being playing all the slams, like being playing all the Masters Mill, making some rounds out there. So yeah, that's one of my goals, but I know I need to keep working very hard and doing all the days, like doing the things my coaches told me to do.
Perfect. Thanks a lot.
Thank you very much.
Pacheco Mendes, 20 Jahre alt, hat sich hier gegen Pol Martin Tifon in der ersten Runde durchgesetzt, dann gegen den an 7 gesetzten Sumi Nagal und hat dann in einem durchaus spannenden Match gegen Marco Trungeletti verloren. Da war etwas, kein böses Blut oder so, aber da war die Spannung schon ein bisschen höher. Pacheco Mendes, ganz interessanter Spieler aus Mexiko. Mexiko hatte ja in den 80ern, 90ern durchaus immer mal Spieler, die in den Top 100 der Weltranglisten waren. Ist seit längerer Zeit nichts mehr. Vielleicht kommt er ja irgendwann wieder durch.
Ja, also der gehört jetzt, muss man ganz klar sagen, in die Abteilung You Heard Him Here First.
Ja.
20 Jahre Linkshänder. Der ja mit 4 Jahren dann schon angefangen hat. Sein Vater Benito war ein großer Tennisfan und das hat ihn dann eben auch zu dem Sport gebracht und hat dann auch im nächsten Alter dann schon immer wieder Gegner geschlagen, die wesentlich älter waren. Und dann hat er mal, ich glaube mit 12 hat er dann eine 4-wöchige Turnierreise in Europa unternommen und das hat dann bei ihm so den Traum erweckt, dass er mal Tennisprofi werden möchte und er hat es dann auch ja zu Nummer 1 der Juniorenweltrangliste gemacht und das ist natürlich dann schon wieder, da werden natürlich dann schon wieder die viele Leute dann auf ihn aufmerksam und hat ja dann, wie im Interview auch erwähnt, in Acapulco in diesem Jahr ja eine kleine Geschichte geschrieben, denn mit 19 Jahren wurde er eben der jüngste Mexikaner, der seit 1996 überhaupt ein ATP-Match gewann und das war natürlich dann vor allem in seiner Heimat dann ein richtiger Hype, aber hat dann auch zum ersten Mal natürlich in einer breiteren Öffentlichkeit dann so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und Acapulco ist natürlich sowieso für ihn dann natürlich sein Lieblingsturnier auf der Tour, das ist verständlich. Großer Nadal-Fan ist er im Übrigen auch noch und ja, ich glaube von ihm werden wir da auch noch einiges hören, ist jetzt in der Woche jetzt auch hier in Perugia unterwegs.
Ein Interview haben wir noch und das mit den Turnierdirektoren, mit dem Ehepaar Cevici, die ja auch in Heilbronn die ganze Zeit schon das Turnier veranstaltet haben und natürlich jetzt nach Bad Rappenau gegangen sind und natürlich weiterhin die Organisatoren sind. Wir hatten sie häufiger schon im Interview bei der Challenger Corner, klar, weil du auch immer in Heilbronn bist dann vor Ort und dann hast du immer die Möglichkeit, die zu interviewen, und das ist eigentlich immer ganz schön, die Entwicklung dieses Turniers dann über die Jahre dann so ein bisschen mitzubegleiten, auch mit diesem Podcast. Und das Interview mit den Eheleuten Cevici, das hört ihr hier.
So, also Finaltag hier beim Hennecker Cup 2.0. Ich habe die Verantwortlichen des Turniers bei mir, Mine Cevici, die Turnierdirektorin, und Metehan Cevici, den Turniermanager, wie es heißt, richtig. So, es ist Finaltag. Mine, die Frage natürlich, neues Gelände, neues Turnier im Endeffekt, weil völlig neue Rahmenbedingungen. Wie läuft oder wie sieht ein erstes Fazit aus?
Also wir sind hier sehr gut angekommen. Die Leute sind sehr zufrieden, sind total beeindruckt, die herkommen. Wir haben einige Hausaufgaben, die wir mitnehmen müssen fürs nächste Jahr. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall überragend.
Du sagst Hausaufgaben. Hast du ja schon bestimmte Sachen, wo du sagst, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten?
Das war in Heilbronn nicht anders. Wir haben jedes Jahr unsere Hausaufgaben fürs nächste Mal mitgenommen. Nur so konnten wir besser werden.
Mit der, vielleicht auch aus sportlicher Sicht. Wir haben ein interessantes Turnier gesehen. Die Favoriten sind allerdings zu Beginn sehr stark gepurzelt, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz zufrieden mit dem Finaltag. Und was hältst du von den Akteuren, die hier jetzt dann auch gleich auf dem Platz stehen werden?
Also natürlich sind wir zufrieden mit dem Starterfeld. Also man darf nicht vergessen, dass es ein Challenger ist. Man wiederum, wie man es bei jeder Pressekonferenz bzw. der Presse melden, sind es die kommenden Spieler, wo weiter verfolgt werden, und kombiniert mit den Stars von heute, wie zum Beispiel der Nardi oder Carlos Busta, Carreño Busta, das sind lauter Namen, wo jeder kennt, die, wie du sagst, halt gleich ausgefolgt. Da sieht man, wie eng die ganze Spitze ist, nicht nur bei der ATP, auch bei den Challenger. Mich freut sehr, dass wir zwei Supertalente zusätzlich da hatten, mit dem einen Ami, Emil Volnava, wo ich glaube 4 oder 5 Challenger hintereinander gewonnen hat, und es mein Favorit, jetzt darf ich es ja sagen, nachdem ich kein Turnierdirektor mehr, Ignacio Buse, also steht jetzt auch im Finale, also besser geht's denn. Und diese zwei Namen muss man sich auf jeden Fall merken, die werden ihre Schritte machen. Und der nächste Finalist, der Guy den Onkler,
Guy den Auden haben wir gelernt.
Guy den Auden, das ist wieder so ein Zungenbrecher, aber wie gesagt, diese Namen muss jeder nach und nach auswendig lernen.
Ja, absolut, kann man nur bestätigen. Wir hatten die Woche halt leider wirklich Probleme mit dem Wetter, muss man sagen. Es gab halt einige Sachen, aber wir müssen festhalten, das Turnier wurde eigentlich auch super angenommen. Also wenn man da war, mal gesehen, die Leute waren immer wieder in den Stands gesessen, auch wenn es teilweise mal ein bisschen geregnet hat. Wie würdest du den Zuschauerzuspruch insgesamt sehen?
Also von den Zuschauern kam eigentlich auch gar keine Klage. Wenn es anfing zu regnen, haben die ihre Sachen gepackt, sind dann ins Village gegangen. Und als nachdem es aufgehört hatte, sind sie wieder an die Tribünen, an ihre Plätze. Sie haben es genossen, trotz des Wetters.
Und man muss sagen, das Gelände ein bisschen anders als in Heilbronn. Gab dann auch die eine oder andere Möglichkeit, sich hier auch ein bisschen die Zeit zu vertreiben.
Auf jeden Fall. Wir haben ja hier eine sehr große Fläche und an jeder Ecke ist irgendein Platz, wo sie sitzen können, sich unterstellen können. Wir haben ja das Eventzelt tagsüber noch offen, wo sie an den Ständen Essen holen konnten und sich auch dort noch aufhalten. Und optisch waren alle wirklich so beeindruckt. Das war wie trotz Regen ein Urlaubstag.
Super. Dann
also ich würde da noch ergänzen, also diesen Vergleich mit dem Neckar Cup in Heilbronn würde ich gar nicht mehr ausführen, weil das war ein Kapitel abgeschlossen. Diese Anlage haben wir ja bewusst ausgesucht. Der Ist-Zustand von der Anlage kennen die Personen, wo aus der Region kommen. Und diesen Aha-Effekt für die Leute, wo die Anlage kennen, wo sie beim ersten Mal hier hatten, das Wow-Effekt, Aha-Effekt, was wir im Vorfeld auch in Planung hatten, kam rüber. Mhm. Das ist das Positive. Jeder ist begeistert und es sind keine Mängel. Keiner hat irgendwas gesagt, ah, das passt uns nicht, weil wir auch sehr persönlich sind mit den Zuschauern, mit den Sponsoren natürlich, mit dem Team, mit euch, mit allem. Wir fangen überall rein. Also von allen sei super, alles perfekt aufgenommen. Und so haben wir es auch gedacht und so haben wir es auch durchbekommen. Was jetzt intern, diese Punkte, was Mine gerade gesagt hat, natürlich ist es nur intern, das sind nur diese Verbesserungsvorschläge, was nächstes Jahr wieder, wenn der Besucher zum Tennis nach Bad Rappenau kommt, sagt, wow, noch einen draufgelegt, wie die letzten Jahre davor. Und das ist auch unser Ziel wieder.
Damit hast du die letzte Frage vielleicht sogar schon beantwortet. Kriegen wir ein Commitment für den Neckar Cup 2.0 2026?
Also ich als Turniermanager, wenn die Turnierdirektorin mich wieder will, sehe ich es positiv nach den Gesprächen, nach dem Turnier, bewusst mit der Stadt und mit dem Verein. Können wir ja mehr sagen.
Also ich kann dazu eigentlich auch nur sagen, wir haben nichts angefangen, um das einmal auszuführen und dann wieder zu beenden. Wir haben schon vor, weiterzumachen.
Ich glaube, es ist ein positiver Abschluss. Sage ich vielen Dank und hoffe natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder hier sind. Danke.
Danke auch.
Ich weiß noch, dass wir während der Pandemie darüber gesprochen haben, dass es auch für die Chibichis sehr schwierig war und dass es nicht ganz leicht war, ein Turnier auf die Beine zu stellen, aber sie kriegen es jedes Jahr wieder hin. Das ist toll.
Ja, und sie haben ja richtig Erfolg gehabt. Der Neckar Cup war ja, man muss ja sagen, dieser Standort in Heilbronn ist ja vor allem Challenger-technisch ja wirklich legendär. Es gab dieses berühmte Hallenturnier in Thalheim sehr, sehr lange, die Heilbronn Open, bis die zu Ende gegangen sind und es eben vor ja inzwischen 11 Jahren dann ein Jahr gab, wo die beiden Turniere parallel stattfanden, also die letzte Ausgabe in Thalheim und die erste Ausgabe des Neckar Cups. Und ich begleite dieses Turnier eben auch schon seit dem ersten Aufschlag, seit dem ersten Jahr und habe sie dadurch eben auch kennengelernt und war sofort angetan von der Idee, dieses Turnier dann eben hier aufzubauen, auch mit, wie eingangs schon erwähnt, Side-Events zu machen, eine sehr familiäre Atmosphäre da eben auch zu bringen, der klare Fokus auf die Spieler zu legen, dass die sich auch wirklich wohlfühlen, ne, dort vor Ort. Und wie gesagt, auch Mete Hahn da ja auch Riesenexpertise hat als Spieler, als Trainer, der dort eine Tennisschule betreibt. Also der weiß natürlich auch, wie das Ganze funktioniert und dann die ganze Eventorganisation drumherum. Und dass man dann jetzt eben diesen Schritt nach Bad Rappenau gegangen ist, haben wir schon eingangs gesagt, was da unter anderem Gründe dafür waren. Und kann man nur hoffen, dass es dann jetzt eben mit dem Neckar Cup 2.0 auch weitergeht. Und was ich natürlich nur sagen wollte, sie haben ja auch dreimal diesen Challenger Award gewonnen, ne? Also wurden ja dreimal auch ausgezeichnet als bestes Challenger-Turnier weltweit. Also eigentlich haben sie schon alles erreicht, ne? Aber jetzt gilt es nochmal quasi eine 2.0-Version da jetzt nochmal an den Start zu bringen. Und hoffen wir mal, dass es auch in 2026 da eine Fortsetzung gibt.
Das hoffen wir und da drücken wir die Daumen, dass es in Bad Rappenau weitergeht mit den Heilbronn Open bzw. 2.0. Wie es Neckar Cup 2.0, wie er genannt worden ist, hier in Bad Rappenau. Das Doppel, das können wir auch nochmal gerade sagen, das wurde natürlich auch gespielt und das haben dann am Ende Wassily Kirchhoff und Bart Stevens gewonnen. Wassily Kirchhoff aus den USA, Bart Stevens aus den Niederlanden. Die haben im Finale Jakob Schneider und Mark Wallner besiegt, 10-7 im Match-Tiebreak und Schneider und Wallner um den Heimsieg gebracht. Ich wollte gerade sagen betrogen, nein, gebracht, betrogen auf gar keinen Fall.
Zum zweiten Mal übrigens hintereinander. Das ist ihnen in Heilbronn das Jahr davor leider auch schon passiert.
Ja. Ja, erst wenn man in Heilbronn gewinnt als deutsches Doppel, dann kann man auch die French Open später gewinnen.
So schaut's aus.
Das war's mit der heutigen wieder langen Ausgabe von Challenger Corner. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ach so, wir möchten noch jemanden grüßen. Den Hörer, der dich angesprochen hat in Heilbronn.
Ach so, ja, das war tatsächlich eine nette Geschichte, weil da plötzlich ein Zuschauer auf mich kam und gesagt hat, bist du nicht die Stimme, ne, von Challenger Corner, weil ich ja dort eben die Moderation gemacht habe und sage, ja, das bin ich. Und ja, an dieser Stelle schöne Grüße, war ein nettes Feedback, freue mich.
Ja. Wie gesagt, das hat uns sehr gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gut gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt auf jeden Fall Tennis Tour Talk auf Instagram und auf Blue Sky. Ne, Blue Sky seid ihr auch jetzt. Bist du auch jetzt, ne?
Ja, und ja, Threads. Gibt's auch einen Account, ganz genau.
Genau, Twitter auch immer noch. Wir sind mit Chip in Charge bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und TennisTourTalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.